Alan hatte im Laufe der Fahrt auf dem Fluss die Lust verloren, Song Mei Ling und ihren 20 Kampftrinkern zu helfen, von denen übrigens nur noch 19 übrig waren, nachdem einer über Bord gegangen und ertrunken war. Er wollte auch nicht dabei sein, wenn die Leibwächter sich an der Gefangenen vergingen, die jetzt unter Deck saß. Und dabei war ihm ganz egal, dass sie Kommunistin war oder mit wem sie verheiratet war. Daher beschloss Alan, zu verschwinden und die Gefangene mitzunehmen. Er teilte seinem Freund Ah Ming diese Entscheidung mit und drückte den bescheidenen Wunsch aus, dass der Schiffsjunge den beiden Flüchtlingen mit etwas Reiseproviant aushalf. Ah Ming versprach es ihm aber unter einer Bedingung, nämlich, dass er selbst mitkommen durfte. 18 von den 19 Männern aus Song Mei Lings Leibwache waren mit dem Schiffskoch und dem Kapitän im Vergnügungsviertel von Yibin unterwegs und amüsierten sich prächtig. Der 19. hatte die Niete gezogen und stierte auf die Tür zu der Treppe, die zu Chang Chings Zelle unter Deck führte. Alan setzte sich zu ihm und schlug ihm vor, einen Schnaps mit ihm zu trinken. Der Mann erwiderte, er sei für die vielleicht wichtigste Gefangene der Nation verantwortlich, weswegen er sich jetzt unmöglich mit Reiswein volllaufen lassen könne. »Da gebe ich dir absolut recht«, stimmte Alan zu, »aber ein kleines Gläschen kann doch nicht schaden, oder?« Zwei Stunden später hatten Alan und der Leibwächter bereits ihre zweite Flasche geleert. Alan war inzwischen auch schon reichlich beschwipst, doch der Wachmann, der unter den Tisch getrunken werden sollte, war in Ermangelung eines Tisches einfach auf den Decksplanken eingeschlummert. »Na bitte«, sagte Alan, »wenn du mit einem Schweden um die Wette saufen willst, solltest du zumindest Finne oder Russe sein.« Der Bombenexperte Alan Carlsson, der Schiffsjunge Ah Ming und die unendlich dankbare Frau des Kommunistenführers verließen das Schiff im Schutze der Dunkelheit und hatten bald die Berge erreicht, in denen sich Chang Ching schon eine geraume Weile bei den Truppen ihres Mannes aufgehalten hatte. Da die tibetanischen Nomaden in dieser Region sie kannten, hatten die Flüchtlinge keine Schwierigkeiten, satt zu werden. Dass die Tibeter einer hohen Repräsentantin der Volksbefreiungsarmee freundlich gesonnen waren, war nichts Ungewöhnliches. Wenn die Kommunisten den Kampf um China gewannen, würden sie Tibet nämlich umgehend seine Unabhängigkeit bestätigen. Das war allgemein bekannt. Chang Ching schlug vor, mit Alan und Ah Ming rasch Richtung Norden weiterzuziehen. Nach monatelangem Fußmarsch durch die Berge würden sie schließlich die Shanxi-Provinz erreichen und dort würde Chang Ching ihren Ehemann finden. Alan hingegen meinte, er würde lieber die Heimreise antreten, ob das für Chang Ching in Ordnung sei. Ja, das sei in Ordnung, aber zu Hause sei doch Schweden und damit schrecklich weit weg. Wie hatte Herr Carlsson sich das denn genau vorgestellt? Alan erwiderte, dass die Weltmeere leider etwas ungünstig lägen und Flugplätze hätte er hier oben in den Bergen auch keine gesehen. Da muss ich wohl zu Fuß gehen. Der Dorfälteste, der die drei Flüchtlinge so großzügig aufgenommen hatte, hatte einen weitgereisten Bruder. Dieser war schon bis Ulaanbaatar im Norden und bis Kabul im Westen vorgedrungen. Doch jetzt war er gerade zu Hause im Dorf. Also rief der Alte ihn zu sich und bat ihn, eine Weltkarte für Herrn Carlsson zu zeichnen, damit dieser heim nach Schweden fand. Dazu erklärte sich der Bruder bereit und bereits am nächsten Tag hatte er seinen Auftrag erledigt. Selbst wenn man sich den Witterungsverhältnissen entsprechend gekleidet hat, darf man es mit Fug und Recht als kühn bezeichnen, sich mit einer von Hand gezeichneten Weltkarte und einem Kompass zu einer Himalaya-Überquerung aufzumachen. Alan verabschiedete sich von Chang Ching und Ah Ming und brach zu seinem kleinen Marsch auf, der ihn durch Tibet, durch Britisch-Indien, Afghanistan bis in den Iran führen sollte, weiter in die Türkei und dann langsam nordwärts durch Europa. Nach zwei Monaten zu Fuß erfuhr Alan, dass er an der falschen Seite an einem Gebirgskamm vorbeigegangen war. Diesen Irrtum könne er am besten korrigieren, indem er umkehrte und seinen Weg noch einmal von vorne begann. Wieder vier Monate später, diesmal auf der richtigen Seite des Gebirgskammes, fand Alan, dass die Reise einfach zu langsam ging. In einem Bergdorf erstand er also ein Kamel. Es folgten weitere 2 Monate Einsamkeit auf einem schwankenden Kamelrücken, bis er 3 Männern begegnete, die ebenfalls zu Kamel unterwegs waren. Er grüßte sie in sämtlichen Sprachen, die er mittlerweile beherrschte: Chinesisch, Spanisch, Englisch und Schwedisch. Zu seinem Glück hatte er mit einer Sprache Glück, Englisch nämlich. Einer der Männer fragte Allan, wer er war und wohin er wollte. Allan erwiderte, er sei Allan und auf dem Heimweg nach Schweden. Die Männer musterten ihn mit großen Augen. Er wollte auf einem Kamel bis Nordeuropa reiten? Mit einer kurzen Unterbrechung, wenn ich das Schiff über den Öresund nehme, erläuterte Allan. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass Allan kein Anhänger des iranischen Schahs war, dieses britisch-amerikanischen Lakaien, boten sie ihm an, mit ihnen zu reiten. Die Männer erzählten, dass sie sich an der Universität Teheran kennengelernt hatten, wo sie gemeinsam Englisch studierten. Im Gegensatz zu den anderen Studenten in ihrem Kurs hatten sie die Sprache aber nicht gewählt, um später der englischen Krone besser dienen zu können. Stattdessen hatten sie nach dem Studium 2 Jahre in unmittelbarer Nähe der kommunistischen Inspirationsquelle Mao Zedong zugebracht und jetzt waren sie auf dem Heimweg in den Iran. »Wir führen unseren Kampf im Namen des internationalen Arbeiters«, erklärte einer von ihnen. »Und in seinem Namen werden wir eine soziale Revolution im Iran und in der ganzen Welt durchsetzen.« »Aha«, sagte Allan, »sagt mal, ihr habt nicht zufällig ein bisschen Schnaps für mich übrig?« Die Männer hatten welchen. Die Flasche kreiste eine Weile von Kamelrücken zu Kamelrücken und Allan fand, dass seine Reise sich langsam doch ganz nett entwickelte. 11 Monate später hatten die 4 Männer einander schon mindestens 3-mal das Leben gerettet. Sie hatten Lawinen, Raubüberfälle, Eiseskälte und wiederholte Hungerphasen gemeinsam überstanden. 2 Kamele waren draufgegangen, 1 drittes hatten sie schlachten und aufessen müssen und 4. mussten sie dem afghanischen Zollbeamten überlassen, damit er sie ins Land ließ, statt sie zu verhaften. Im Winter 1946-47 musste die Gruppe in 2000 Meter Höhe ein Lager aufschlagen, um den Frühling abzuwarten. Allans Ansehen stieg gewaltig, als er beim Warten auf besseres Wetter in Ermangelung einer sinnvolleren Beschäftigung austüftelte, wie man Schnaps aus Ziegenmilch herstellen konnte. Im Frühling 1947 waren sie endlich auf der südlichen Seite des höchsten Gebirges der Welt. Je näher sie an die iranische Grenze kamen, umso eifriger unterhielten sich die 3 iranischen Kommunisten über die Zukunft ihrer Heimat. Schlimm genug, dass die Briten den korrumpierten Schah jahrelang unterstützt hatten. Aber als er es irgendwann satt hatte, nach ihrer Pfeife zu tanzen und aufmuckte, setzten ihn die Briten kurzerhand ab und brachten seinen Sohn auf den Thron. Allan musste an Song Meilings Beziehung zu Chiang Kai-shek denken und dachte bei sich, dass die Menschen in der weiten Welt schon wirklich seltsame Familienbande unterhielten. Der Sohn war leichter zu bestechen als sein Vater und so kontrollierten die Briten und Amerikaner das iranische Öl. Dem würden die 3 von Mao Zedong inspirierten Kommunisten ein Ende setzen. Interessant, bemerkte Allan und meinte genau das Gegenteil. Das Trio war entschlossen, entweder zu siegen oder zu sterben. Schon am nächsten Tag stand fest, dass Letzteres der Fall sein würde. Denn sowie die 4 Freunde den Fuß auf iranischem Boden setzten, wurden sie von einer zufällig vorbeikommenden Grenzpatrouille verhaftet. Die 3 Kommunisten hatten dummerweise jeder ein Exemplar des kommunistischen Manifests in der Tasche, obendrein auch noch auf Persisch, wofür man sie auf der Stelle erschoss. Allan überlebte, weil er keine Literatur im Gepäck führte. Außerdem sah er nach Ausländer aus, da waren erstmal weitere Nachforschungen angesagt. Mit einer Gewehrmündung im Rücken nahm Allan die Mütze ab und dankte den 3 erschossenen Kommunisten dafür, dass sie ihm auf dem Weg über den Himalaya Gesellschaft geleistet hatten. Doch man ließ ihm nicht viel Zeit zum Trauern. Vielmehr fesselte man ihm die Hände auf dem Rücken und warf ihn auf eine Decke auf der Ladefläche eines LKWs. Chiang Kai-sheks militärische Niederlagen häuften sich und Song Meilings eigene Unternehmungen scheiterten, als der verantwortliche Sprengstofftechniker verschwand und obendrein noch die Frau der Witzfigur mitnahm. Die USA zeigten den Kuomintang jetzt die kalte Schulter und ließen sie mit Korruption, galoppierender Inflation und Hungersnöten allein. Schließlich mussten Chiang Kai-shek, Song Meiling und ihr Hofstaat nach Taiwan fliehen. Festlandchina wurde kommunistisch.